Hallo und herzlich willkommen in Darwinpod. Wir nehmen euch heute mit auf eine rasante Zugfahrt, denn wir besprechen die Folge 4 in der Staffel 3 mit dem Titel Endstation Peking oder im Englischen Destination Terminal. Und dabei ist natürlich mein Lokführer, der Patrick. Hallo Patrick.
Muss ich jetzt sowas sagen wie alles einsteigen, die Türen schließen selbsttätig.
Ja, und so
oder
eine richtige
hallo.
Und so eine richtige Lokomotive braucht auch einen Einheizer, und da haben wir heute Matthias dabei. Hallo Matthias.
Hallo zusammen.
Hast du die Schippe mit den Kohlen dabei? Hallo.
Ja, und Destination Terminal ist ja die wörtliche Übersetzung Zielbahnhof. Klingt im Deutschen nicht so sexy, deshalb hat man sich Endstation Peking ausgesucht, weil Peking ist ja auch diese Endstation von diesem Zug. Und Endstation Peking erinnert mich halt auch an Endstation Sehnsucht, also das Drama von Tennessee Williams, was dann auch später verfilmt wurde mit Marlon Brando, wodurch er berühmt wurde. Und dabei geht es ja auch um eine so unmögliche Liebschaft zwischen so einem jungen Rebellen und einer Tochter aus einem feinen Haus aus den Südstaaten. Und so eine unmögliche Liebschaft haben wir ja auch so ein bisschen jetzt bei uns in der Serie mit dabei. Vielleicht hat man sich daran gehalten. Oder es klang einfach gut. Ich weiß es nicht.
Also ein bisschen weit hergeholt, sag ich jetzt.
Ja, komm, lass mich was.
Ich muss bei Peking immer an Peking-Ente denken. Ich kann mir nicht helfen. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist es ja auch im Englischen so ein bisschen ein Wortspiel, weil so Destination Terminal, das hat doch irgendwie sowas, also, weil, kurzer Spoiler, das ist ja so eine Art kleiner Katastrophenfilm, und das finde ich eigentlich ganz witzig, weil das ist ja so ein bisschen so, ne, also Destination, also das Ziel ist dann das Terminal, ja, also das Finale, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen angedacht gewesen tatsächlich.
So als Wortspiel, ne, ja, könnte sein.
Leider keine Musikreferenz diesmal, aber muss ja nicht jedes Mal sein. So dass wir sagen, kommen wir gleich zu den harten Fakten der Folge. US-Premiere war am 18.10.95 auf NBC und Deutschland-Premiere kurz ein Jahr darauf am 10.11.96 auf RTL. Regie führt ein alter Bekannter, Bruce Seth Green, also nicht verwandt mit Seth Green. Das ist ja der Regisseur, der die ganz viele Buffy, Charmed und Angel-Folgen Regie geführt hat und auch ein paar Perlen in Staffel 2 zu verantworten hat. Sympathy for the Deep und Lost Land, also diese Folge mit dem Helm, mit dem Atlantis-Bezug.
Ich finde Sympathy for the Deep, das kommt immer wieder.
Immer wieder.
Das ist Wahnsinn. Eine der ikonischen Folgen, die Lieblingsfolge sozusagen.
Und das verfolgt uns. Und auch beim Drehbuch haben wir wieder dabei Naren Shankar, der ja der Showrunner von Staffel 3 ist. Und dann haben wir noch Rafi Grillo Max Suach. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Er ist in San Juan, Puerto Rico geboren. Und das ist eine richtige Nummer, der Drehbuchautor. Weil er war Produzent und Autor bei Lost in den ersten beiden Staffeln. Und die waren ja noch richtig gut und nicht so ganz so wild. In Charmed war er auch mit dabei. In neuerer Zeit war er ausführender Produzent bei The Witcher, diese Comic-Verfilmung, Cowboy Bebop. Oder The Hundred, das ist ja so eine Science-Fiction-Serie, wo dann Jugendliche, die sich vielleicht erholende Erde wieder besiedeln sollen. Also die fand ich auch ganz gut, bis in den letzten Staffeln, wo es dann immer abgedrehter wurde. Ja, und er muss irgendwie er war Redakteur der Geschichte, heißt das im Deutschen übersetzt. Also auch so Showrunner mit bei Pretender.
Okay.
Ja, und das ist ja nun auch eine wirklich coole Serie mit so ein bisschen Mystery und alles. Und ihn bekommen wir auch insgesamt 3-mal in Staffel 3. Also ich glaube, da können wir uns noch freuen.
Dafür hat er hier ein ziemlich geradliniges Drehbuch geschrieben. Also
geradlinig, no pun intended, ne?
Ja, wenn man sonst so Lost liest und Pretender und Cowboy Bebop und so.
Ja. Gut.
Da ist die Story heutzutage, oder diesmal fast wie auf Schienen.
Ja, und auch bei den Gaststars haben wir Altbekannte. Wir haben wieder unseren Bösewicht, Tim Decay als Lawrence Dion und seinen Gehilfen, Ralph Wilcox als Mason Freeman. Irgendwie immer mit dabei ist in Staffel 3 Secretary General McGaff, also Michael Costello. Und dann haben wir noch Cameron Four, der den Bradley Dumont spielt. Und er ist auch Schauspielerregisseur und er hat so ganz viele Nebenrollen gehabt in Jurassic Park, in Hook, in Das Kartell, da hat er einen DEA-Agenten gespielt. Und er war bei TNG dabei in der Doppelfolge Gambit, der Schachzug. Mhm. Picard undercover geht bei den Archäologen, die da irgendwelche Diebe in Wahrheit sind. Und da hatte ich als Funfact gefunden, da hat auch das Drehbuch Naren Shakar geschrieben. Ah, also es wiederholt sich alles wieder.
Und er spielt auch da einen Chefingenieur. Also noch eine lustige Doppelung, weil er ist der Chefingenieur von diesem Raumschiff. Ja,
ja, und jetzt halt von unserem Zug. Zumindest das Personal ist gutes Hoffen.
Ja, also die IMDb-Rating ist auch bei 7,0 für diese Folge, was ein Durchschnitt ist für die dritte Staffel, würde ich mal sagen. Also es ist ganz, ganz okay gewertet.
Ja, und was sagt denn die Television-Vorschau zu dieser Folge, Patrick?
Die Television-Vorschau, wieder von Sarah Tamara, schöne Grüße. Der Omnipacific ist ein Zug der Superklasse, der auf dem Meeresgrund von San Francisco nach Peking fährt. Doch den Betreibern einer Fluglinie ist der Omni ein Dorn im Auge. Sie schrecken vor Sabotage nicht zurück.
Ist wieder erstaunlich gut, ja?
Komm und nehmen.
Ja. So, dass ich sage, tauchen wir ein in die Handlung und wir tauchen auch wieder unter Wasser. Also wir starten unter Wasser und sehen die Sequest, die angedockt liegt an einer Station. Und wir erfahren dann auch, ist glaube ich der längste Untertitel für irgendeine Bezeichnung, die wir bis jetzt hatten.
Auch direkt so was?
Weil es ist die Omni-Pacific Alpha Station des Transpazifik-Tunnel-Terminal.
Muss man erstmal auf Pause drücken, damit man es lesen kann. Ne?
Genau. Und dann auch noch San Francisco, ne?
Ja. New San Francisco. Genau. Was auch immer mit dem Alten passiert ist. Vielleicht ist das dann in der Klimakatastrophe untergegangen.
Und ich muss sagen, das war echt eine tolle Animation. Also wir hatten ja die Station und dann hat man ja am Ende schon dann diese Röhre gesehen, also dieses Gleis so als Lichter. Dann die Sequest und die Dimensionen waren ja auch toll, weil die Sequest ist ja riesig, aber die sah ja doch sehr klein aus, wie sie da angedockt hat. Und dann hat man ja noch so Reflexionen zur Oberfläche. Also die haben sich total viel Mühe gegeben, muss ich sagen hier.
Ja, du siehst doch die Golden Gate Bridge von unten.
Mit einem riesen Fundament für den Brückenpfeiler. Ja, ja.
Ja, und dann habe ich Omni-Pacific ein bisschen gegoogelt. Und das ist tatsächlich eine Büromöbelmarke in San Francisco.
Ach, in San Francisco.
Ja, also, besser gesagt da in der Nähe in San Diego, ja, aber cool. Die immer
geheimer Sponsor wahrscheinlich.
Ja, und erinnert ihr vielleicht auch ein bisschen an Ocean Pacific, da habe ich zuerst gedacht, das ist ja eine Modemarke. Und vielleicht haben sich auch ein bisschen orientiert an Cathay Pacific, die Fluggesellschaft in Amerika, die spielt ja auch so ein bisschen eine Rolle, weil so Züge gibt's eigentlich nur die Union Pacific Corporation, die dann die Union Pacific Railroad hat. Das ist somit die größte Eisenbahnlinie in der USA, die so den gesamten Westen der Vereinigten Staaten abdeckt. Also man hat da so ein bisschen was erfunden von allem. Keine Ahnung, ob die Möbelfabrik damals schon existiert hat. Soweit habe ich noch nicht geguckt.
Ja, man will ja auch irgendwie durch den Ozean durch, ne? Also das macht ja auch dann irgendwie Sinn.
Ja, aber bevor wir zu dem Omni-Pacific Terminal kommen, sind wir erstmal noch an Bord der Sequest. Und da sehen wir Commander Ford, wie er so, na doch schon aufgeregt, so ein bisschen auf und ab geht. Also man weiß nicht so richtig, was jetzt kommt.
Wie so ein Penela kurz vor der Schulaufgabe oder so, ja, oder vor seinem ersten Referat. Ja.
Ja, und er ist aufgeregt, weil er versucht, Henderson abzupassen, die wieder eine sehr kurze Uniform anhat.
Das sind immer Hotpants, ja.
Ja.
Zivil, hoffe ich, ist das doch. Ne?
Ja, ja, ja. Und dann drückt er sich so ein bisschen umständlich aus, weil er will ja den Leuten Landurlaub geben. Da freut sie sich schon, je. Und dann doch nicht, weil er hat Karten für diesen Zug und möchte sie dann einladen und eiert so lange rum, bis man dann endlich dazu kommt, dass er sie eigentlich jetzt fragt, ob sie mit ihm auf ein Date geht, sozusagen. Und das erste Date ist dann halt richtig diese Jungfernfahrt von diesem neuen Zug. Also da hat er sich schon was kosten lassen.
War aber schon so ein bisschen cringe, oder? Was meint ihr?
Ja, ich glaube, der ist unbeholfen, einfach ziemlich.
Er macht das auch mitten in der Sequest, ne? Also dafür, dass er da das eigentlich ja geheim Leute halten will später. Das
ist auch wedelt da mit den Karten, die bestimmt teuer waren. Aber gut, er hat ja Geld, das haben wir ja gelernt. Sein Papa hat ja da so diesen riesen Agrarkonzern und kennt dann bestimmt auch Leute. Also das sollte nicht das Thema sein. Und dann kommen wir endlich in den Zug, weil Lukas und Hudson schauen den jetzt sich an und irgendwie soll Lukas den inspizieren und er ist noch recht skeptisch, ob der Zug schon fertig ist. Und wir sehen ja auch noch irgendwelche Arbeiter, die da an irgendwelchen Sitzen schrauben oder Gepäckfächern. Also es wird noch dran gearbeitet. Und dann erfahren wir so ein bisschen technische Details. Also der Zug geht von San Francisco nach Peking durch den Pazifik in einer Vakuumröhre. Die Strecke sollen 2000 Meilen sein.
Die Geschwindigkeit.
Die Geschwindigkeit, weil die Strecke passt nicht ganz. Da hatte ich mal geguckt, das sind so 9497, also fast 10.000 Kilometer Luftlinie. Unter Wasser war schwierig zu finden. Das macht Google nicht.
Aber ich hab das auch mal recherchiert und die Sachen, die sie da so sagen und auch die Fahrzeit mit der entsprechenden Geschwindigkeit in der Strecke, das passt tatsächlich mal zusammen. Da bin ich angenehm positiv überrascht, weil sonst hast du ja oft dann irgendwie, dass sie irgendwelche wilden Zahlen durchhauen, umeinanderhauen in solchen Folgen. Aber diesmal passt es tatsächlich. Da hat sich einer tatsächlich hingesetzt und hat das mal sauber durchgerechnet. Also Chapeau von daher. Und das Konzept von diesem Zug, das kennen wir im Prinzip auch schon, ja? Weil das ist im Prinzip nichts anderes wie Elmos gescheitertes Hyperloop-Projekt. Also, dass du halt irgendeinen Hochgeschwindigkeitszug in der Vakuumröhre irgendwie so auf einem Magnetkissen durch die Gegend schießt mit hoher Geschwindigkeit.
Ja, das ist ja auch nicht seine Idee, ne? Also, das gibt's ja auch immer mal wieder. Und letztendlich ist das Rohrpost, ne?
Ja. Und es ist ein 100 Millionen Dollar Projekt, also da waren sie ja recht eng im Budget, ja. Da hat so
fand ich auch krass, ganz schön glitzig für so ein Ding.
Ja. Der hat so ein Bahnhof in Stuttgart fast genauso viel gekostet, glaube ich. Aber war echt gut. Und dann sehen wir auch dieses Omni-Terminal und da habe ich nur gedacht, wow, die haben ja da echt eine Kulisse gebaut und dann diesen Zug da als Modell oder animiert dahingesetzt. Also die haben sich richtig Mühe gegeben. Da laufen ja auch Leute hin und her und das sieht ja wirklich aus wie so eine Flugabfahrtshalle oder ein großer Bahnhof.
Warum sind denn da Leute? Das habe ich nicht verstanden. Also es sieht ja so aus, als wäre da schon irgendwie so großer Bahnhofsbetrieb. Aber eigentlich ist da doch...
Alles Presse.
Die sahen so reisend aus.
Aber das schaut tatsächlich gut aus, habe ich mir auch gedacht.
Nee, sieht super aus. Ja. Sieht so gut aus, dass sie nach dem Vorspann die gleiche Szene einfach nochmal gezeigt haben. Auch mit den gleichen Leuten, die gleichen Bewegungen machen. Aber nee, ist schon schön und atmosphärisch und so.
Ja, und wir erfahren jetzt ja auch, Lukas soll jetzt entscheiden, ob der Zug fahrbereit ist und hat aber irgendwie nur 2 Tage Zeit. Und irgendwie gab es ein internationales Ingenieurskomitee, das gesagt hat, der ist okay, der kann fahren. Und jetzt soll die Sequest aber oder in Vertretung der OIO so das letzte Okay geben. Und das fällt jetzt Lukas zu, diese Entscheidung zu treffen. Und der sagt, naja, weiß ich nicht, war sehr viel zu kurz diese Zeit da und kann ich nicht sagen. Aber Hudson will eine klare Antwort. Er sagt ja oder nein.
Aber da flackern noch Bildschirme im Hintergrund. Also ich würde da ja nicht einsteigen, wenn sie nicht mal die Bildschirme irgendwie sauber ansteuern können da. Ja?
Also spätestens jetzt kurz später, ne, da gibt es ja dann den ersten größeren Zwischenfall. Ja. Also spätestens da muss einer die Reißleine ziehen und sagen, nein, wir fahren heute nicht.
Also ich find ja die ganze Prämisse von der Folge schon komplett hirnrissig. Also um mal ein bisschen vorwegzugreifen, aber das ist die erste Testfahrt von diesem Zug. Also so verkaufen sie es uns zumindest. Vielleicht gab es vorher schon mal eine, aber man hört nichts davon. Also wir müssen davon ausgehen, das ist die erste Testfahrt von dem Teil. Und da haben sie dann nur den Erfinder, den Ingenieur an Bord und einen Bartender, also einen Barkeeper. Und sonst niemanden. Das scheint die gesamte Besatzung zu sein. Zumindest sehen wir sonst niemanden. Ja? Und dann stecken sie da noch 50 VIPs mit rein, ja, als Fahrgäste. Hallo? Das ist nie im Leben, ja. Jeder Rollercoaster hat da höhere Sicherheitsvorkehrungen vor der ersten Fahrt. Da machst du ja erstmal eine Leerfahrt, tust da irgendwelche Sandsäcke reinsetzen und schickst das Ding dann mal über die Strecke und da machen sie gar nichts und dann tun sie sogar noch irgendwelche Wips rein, damit dann, wenn das Ding crasht, auch die Presse entsprechend groß ist. Also, nee, das kaufe ich einfach nicht. Sorry. Aber das steht halt so im Drehbuch, deswegen muss es so gemacht werden.
Ja, dein Cockpit, das fand ich auch ganz spannend. Da sind ja zwei Sitze, ne? Also ist wohl offensichtlich eigentlich vorgesehen, dass man das Ding sogar zu zweit fährt.
Ja. Jetzt aber keine Gurte, ne? Keine Gurte.
Nee, jetzt ist aber nur Lukas da. Also da ist irgendwie auch kein zweiter eingeplant und so. Ja, das ist schon eine wilde Idee, was die da haben, ja.
Du musst jetzt irgendwas konstruieren, dass wir halt dann zu der Geschichte kommen. Da. Naja, auf jeden Fall gibt es schon den ersten Alarm. Irgendein Teil ist ausgefallen. Wir sehen dann jetzt auch zum ersten Mal den Chefingenieur Dumont in einer Art Maschinenraum, der an das Cockpit angeschlossen ist. Und da qualmt es auch. Und da kommen dann auch irgendwelche Leute mit einem Feuerlöscher. Ach, es gibt ja noch einen zweiten Ingenieur, aber der wird ja vorher noch von dem anderen gekillt. Das kommt ja später noch.
Und der wird auch gar nicht vermisst. Das fällt auch gar nicht auf.
Auch das wäre so ein Grund. Ne? Ja. Man sagt so, irgendwas ist komisch hier.
Hat einer den Herbert gesehen? Nö, ich glaube, der ist nochmal zu McDonald's.
Naja, auf jeden Fall braucht man einen neuen Triebwerksmodulator und er ist total unter Stress und in der Leitzentrale ist jetzt Freeman, der jetzt sagt, er soll einen kühlen Kopf behalten und das jetzt zum Laufen kriegen und er fragt ja noch, wer sind Sie denn? Ich kenne Sie gar nicht, können Sie mir den Befehl geben? Und er so, das müssen Sie jetzt nicht wissen, das machen Sie jetzt, also so.
Also die Sicherheitsvorkehrungen, die sind da auch schon etwas lax, muss ich sagen, ja.
Ja, und dann kommen wir jetzt Lukas und Henderson dazu und
Hudson
und die sollen ja dieses UIO-Go geben und da habe ich mich gefragt, warum? Ja, warum hat denn die NATO das Go für den Eurostar gegeben?
Ja, ich habe da auch eher gedacht, jetzt eigentlich wäre das so ein Job für einen TÜV Süd, ne? Wo ist der TÜV Süd, wenn man ihn braucht?
Das ist wahrscheinlich auch in der UIO. So.
Aufgegangen.
Nee, aber klar, dass du da irgendwie so eine U-Boot-Besatzung fragst, könnt ihr da mal gucken. Ja, müssen wir auch irgendwie akzeptieren. Ja.
Ja, und jetzt kommt auch noch raus, dass halt Dumont Vorbehalte gegenüber von Lukas hat, weil Lukas war ja das Wunderkind, was in Stanford war und dann das Studium nicht abgeschlossen hat, aber trotzdem zwei Promotionen hat und den höchsten Highscore aller Zeiten, was Testergebnisse angeht und er ja nicht, aber dafür hat er jetzt ja diesen super coolen Zug gebaut und das ist ja das beste Gefährt ever. Und Lukas sagt dann, ja, nee, die Seaquest ist das schnellste Gefährt unter Wasser. Also da gibt es hier so so einen kleinen Schwanzvergleich. Das sagt ja dann auch Hudson, ob sie mal die Hosen wieder hochziehen können. Das war ganz gut.
Ich glaube übrigens, dieser Zug ist wirklich schneller als die Seaquest. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das hat er auch gar nicht verneint, gell? Mhm. Also, der hat nur verneint, dass der Zug das größte technische Wunderwerk wäre, weil das ist immer noch die Seaquest. Aber zu der Geschwindigkeit hat er nichts gesagt, ja.
Ja, und also Lukas wird hier auch wieder so sehr cocky dargestellt und sehr von sich überzeugt und sehr eitel. Ja, aber Hudson hat dann irgendwann die Nase voll und bricht es runter und sagt, Lukas, na, würdest du mitfahren? Dann, wenn du mitfahren würdest, kannst du ja das okay geben, so nach dem Motto, wenn du dich selber so sicher damit fühlen würdest, dann ist es ja okay. Und da sagt er, ja, der ist schon in Ordnung. Und dann sagt er, na dann fahr mit. Und jetzt ist Lukas an Bord, ob er es will oder nicht, ja.
Er muss immerhin das Ticket nicht bezahlen.
Ja, und jetzt kommt, dass halt hier unser Bösewicht Mason von der Kommandozentrale an den Zug gekommen ist und jetzt den Techniker killt, der den neuen Beta-Modulator einbaut. Und den aber auch gleich noch sabotiert. Und da weiß ich jetzt nicht, ob Beta-Modulator eigentlich nur das zweite Modell ist oder ob es wirklich noch eine Beta-Version ist, was er dann die Ausfall erklären würde, die wir später haben.
Ich finde das so lustig, dass in der ganzen Folge, immer wenn Mason irgendwas macht, steht er immer vor irgendeinem Gerät und tippt Zahlen ein oder zieht irgendwas raus oder so. Das heißt, wie oft sabotiert er das Ding? 10 Mal oder so.
Ja. Also er macht ständig irgendwelche Sachen.
Ja, da komme ich später auch noch drauf. Mhm.
Aber wir gehen erstmal in den Vorspann. Ja, und Matthias, was sagst du jetzt zum Season 3 Vorspann? Der ist ja mehr actionlastig.
Genau, der ist deutlich mehr actiongeladen wie der letzte Vorspann. Aber im Großen und Ganzen geht er schon in Ordnung. Also kann man machen. Da habe ich jetzt nichts, was mich stört irgendwie.
Ja, und jetzt sind wir wieder im Terminal. Und jetzt sehen wir Ford, der hat sich richtig in Schale geschmissen. Also er trägt Smoking mit Fliege, ja. Und wartet jetzt halt ganz ungeduldig auf sein Date, auf Lonnie. Aber bevor wir sie sehen, sehen wir erst nochmal Deon, der interviewt wird für das World News Network.
WNN, ich glaube, die hatten wir auch schon.
Ja, und der Schauspieler, der da den Reporter mimt, der ist im wahren Leben ein Reporter, auch in zweiter Generation. Und das war so sein... Ich glaube, er hat nur zwei Schauspielauftritte und einer war dieser hier, wo er sich selbst gespielt hat praktisch. Das fand ich noch gut. Ja, und wir erfahren jetzt, Deon International ist Minderheitsaktionär. Also er favorisiert weiterhin die Luftfahrt, weil da hat er ja auch ein Unternehmen und muss auch irgendwie mehrere Fluggesellschaften geschluckt haben und so eine Art Monopol aufgebaut haben. Das haben wir ja letztes Mal schon gesehen, dass er überall so seine Monopole hat und ihm keiner was kann. Ja, und er fährt ja nur nicht mit dem Zug mit, weil er ja jetzt ein neues Basketballteam gekauft hat und sich jetzt da erstmal mit allen treffen muss.
Ja, und er will die auch gleich umbenennen, ne? Und ja, das Stadion auch. Natürlich, wie das Milliardäre so machen, ja.
Genau, und er will es natürlich umbenennen in Deon Demons. Da habe ich mir auch gedacht, Nomen ist Omen oder wessen Geisteskind, ja. Also, ja, wenn du dein Footballteam Dämonen nennst, dann ist schon alles gesagt.
Aber da ging das auch so los, ne? Mit man kauft sich so irgendwelche Vereine und Stadien und benennt die dann auch nach seiner Firma und solche Sachen. Das war ja da in den 90ern das erste Mal, das waren ja noch Skandale. Wenn das so passiert ist, dann ist ja heute alles.
Ja.
Ja. Und dann wird er zum Schluss noch gefragt, was er denn dazu sagt, dass ich angeblich die Ticketpreise verdreifachen könnte. Und das wird dann wieder bestätigt, noch dementiert. Er zieht sich dann aus der Affäre und geht weg.
Ja, und dann sitzt halt Lukas von bei Dumont im Führerstand, Cockpit des Zuges, wie immer man das nennt. Und jetzt sehen wir auch, Dumont hat einen Bordcomputer mit weiblicher KI programmiert.
Habt ihr den Namen verstanden? Ich habe den nicht so ganz verstanden. Sirius?
Nee.
Sirius.
Ja, ja. Ich glaube Sirius. Ja, so, ja. Gibt ja einen Stern Sirius. Hm. Ich weiß nicht, ob das... Nee, Apple Siri gab es ja damals noch nicht.
Nee.
Das hat Apple wieder von Seekers geklaut. Ich sag's euch.
Aber das wird so ein bisschen undersold, ja. Also
total.
Eine KI, ja, die irgendwie reden kann, damals, Mitte der 90er. Und Watercheck ignoriert das mehr oder minder komplett. Das finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil das ist ja an und für sich schon eine tolle Leistung von dem Ingenieur.
Wäre jetzt auch eine Story gewesen, dass die durchdreht.
Ja.
Das dachte ich zuerst, dass das jetzt kommt, dass jetzt hier so à la Space 2001 jetzt die KI durchdreht.
2000, ja.
Ja, weil die weibliche KI sich in den Chefingenieur verliebt hat, aber der nicht so will oder irgend sowas und deshalb, aber man hat eine andere
in
Geschichte
Ford.
Für uns.
Und dann haben wir eine teuflische Dreiecksbeziehung.
Oder Ford entscheidet sich dann für den Zug.
Ja. Und koppelt dann Lonnie hinten ab einfach.
Genau. Oh, ja. Naja, aber wir sehen bei der Bösewicht Mason Freeman ist weiter in geheimer Mission. Ist jetzt irgendwie wieder im Terminal, also er wechselt hin und her, rennt Lonnie dabei um. Und sie erkennt ihn jetzt nicht von der vorletzten Folge, sondern sie erkennt ihn nur als Mitarbeiter von Deon International, weil die ja alle dieses Handtattoo haben.
Was hat es mit diesen komischen Tattoos eigentlich auf sich? Habt ihr das in den letzten Besprechungen schon mal angesprochen?
Also bislang waren das ja eigentlich eher Frauen, die das hatten.
Ja.
Ne? Jetzt hat er offensichtlich auch eins.
Aber die haben es immer im Gesicht auf der Backe gehabt, zumindest die Frauen. Ne? Was soll das? Was bringt das? Soll das hübsch sein? Oder ist das so mein...
Du wirst dann
Mainz,
gebrandmarkt.
Weißt du, der Mainz-Stempel.
Ich würde mal sagen, im Falle von Freeman ist das nicht so schlau. Also wenn ich da so einen Ausputzer habe, der in geheimer Mission auch mal unterwegs ist, würde ich das nicht machen.
Nee, ist nicht wirklich schlau, ja.
Aber dann kommen wir jetzt doch in den Zug. Der ist ja kurz vor dem Start. Alle sollen sich jetzt setzen. Ford setzt sich dann auch auf seinen Platz und schaut noch ein bisschen rum. Wo bleibt denn jetzt Henderson? Und dann kommt sie endlich und dann macht er ihren Kompliment auch mal ein ordentliches, dass er sagt, ja, du siehst wunderschön aus.
Auch das beste Kompliment ist, überhaupt.
Ja, aber besser als alles andere, was er vorher gestottert hat.
Stimmt. Aber jetzt Chauvet-Alarm für alle Zuhörenden. Ich muss ja sagen, Henderson sieht da wirklich hübsch aus. Also
ja.
Wirklich.
Das ist ja ein tolles
Kleid. Das ist was zum Hingucken. Wahrscheinlich auch ein ordentlicher Pusher-BH, weil das Dekolleté ist auch, also man kann es nicht übersehen in dieser Szene. Und ich möchte mal sagen, da erfüllt sie schon die Funktion, die die Schreiberlinge ihr wahrscheinlich zugegeben haben, ganz gut, so als Male Gaze. Ja. Also das kann man sich schon anschauen.
Aber jetzt ja, die schon, haben sich ja beide gut rausgeputzt. Also.
Ja, ja.
Ja, aber bevor es mit beiden weitergeht, sind wir jetzt nochmal im Cockpit bei Lucas und Dumont. Und da erfahren wir jetzt auch, dass er wohl das College abgebrochen hat, also nicht weitergemacht hat. Aber dafür jetzt diesen super tollen Zug gebaut hat und der startet jetzt auch. Und jetzt ist auch Lukas von der Technik erstmal beeindruckt. Also legen Sie ganz kurz Ihren Streit so beiseite und wir sehen ja dann auch, wie so der Zug davon fährt.
Ja, hat es sowieso toll gemacht. Ne? Man sieht ja richtig, dass der sich so anhebt, so einen Meter oder so und dann in diesen Tunnel reinfährt. Und
genau, das hat mich übrigens gewundert, ne? Das ist mir aufgefallen, weil der Tunnel, der ist ja nach vorne offen, das ist ja ein Vakuumtunnel und man sieht da so ein blau wabberndes Kraftfeld irgendwie. Und das ist scheinbar dazu da, also du kannst mit dem Zug durchfahren, ne, so wie bei TNG, dieses Shuttle-Bay-Teil, aber die Luft oder das Vakuum bleibt drinnen. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil von Kraftfeldern hatten wir bisher nichts irgendwie, ne?
Also, nee, nicht so richtig.
Das war so ein bisschen cringe. Also ich hätte mir das eher so gedacht, dass du dann den Zug in so einem Tunnel drin hast und dann irgendwie über so eine Luftschleuse reingehst. Aber so von also es sieht toll aus, ne? Will ich gar nicht schlecht reden, aber Kraftfeld irgendwie, okay. Haben wir noch nicht gesehen bisher. Aber wie gesagt, die Zug-CGI ist echt toll. Die ist super.
Haben sich total viel Mühe gegeben, finde ich. Ja, und dann kommen wir wieder zu unserem Date. Also das wird jetzt auch endlich mal als das Date benannt, ja. Und als es dann als das benannt ist, dann geht auch Loni so ein bisschen auf Tuchfühlung gegenüber
Ford. Man geht erstmal auf Vornamensbasis, ne?
Ja, ja, erstmal jetzt wird das geregelt.
Aber Ford hat schon noch einen leichten Stock im Arsch, habe ich so gedacht.
Ja, ich weiß nicht, das glaube ich, der möchte, aber ist komplett überfordert mit der ganzen Situation.
Ja.
Loni zieht ihm erstmal die Fliege aus, das fand ich auch ein bisschen.
Das fand ich auch schräg, ja.
Also, und ziehen wir uns jetzt hier mal aus, ne?
Und da ist übrigens krasser Synchro-Alarm. Also das sind gleich mehrere Sachen falsch gelaufen. Weil einmal sagen sie im Deutschen Krawatte, obwohl er eindeutig eine Fliege hat. Ja. Und dann kam noch so eine komische Geschichte auf Deutsch und da musste ich dann extra mal auf Englisch umschalten, weil ich gedacht, das kann es doch irgendwie nicht sein, weil im Deutschen sagt sie irgendwie was von immer adrett angezogen im Sommer und im Winter und bla bla bla. Und dann fragt er sie, was hast du oder was haben sie an? Ja, ich trage nie ein Pyjama.
Und ja, das ist im Englischen aber auch.
Das hat so null Sinn ergeben und im Englischen so ergibt es aber schon einen Sinn.
Geschichte, ja.
Genau, weil im Englischen sagst du da, du bist doch bestimmt einer, der immer mit einem Pyjama ins Bett geht und so weiter und so fort. Und dann ergibt seine Antwort oder seine Gegenfrage da auch mehr Sinn. Aber das haben sie einfach hier mal komplett versägt in der deutschen Synchro. Mhm.
Henderson macht auch in ihrem Kleid noch irgendwie was auf?
Ja, die hat so einen angeknöpften Rock, dass das noch nach mehr aussieht. Britt-Marie weiß garantiert, wie das heißt. Die kennt sich ja aus mit Mode.
Und wir erfahren jetzt tatsächlich auch, dass Offiziere wohl doch miteinander dürfen. Jedenfalls gibt es wohl keine Regel, dass man das nicht dürfte. Ford sagt, es sollte eine geben, aber das ist nicht der Fall. Und das hat mich gewundert, weil als Henderson dann nämlich letztlich den Tony da zum Lesenlernen eingeladen hat, da hat er noch auf irgendeine Vorschrift bestanden, dass es ja eigentlich nicht geht.
Aber ich glaube, das liegt, weil Tony ist ja noch kein Offizier.
Meinst du?
Ja, der ist ja Untergebener, der ist ja okay. Reguläre Mannschaft.
Ja, vielleicht ist das so.
Also ein viel niedrigerer Rang. Obwohl sie ja auch unterschiedliche Ränge haben, weil er ist ja Commander und sie ist, glaube ich, jetzt Lieutenant. Also da ist ja auch immer noch das Untergebener Verhältnis da, was so schwierig werden könnte. Aber bevor es irgendwie weiter Grinch wird, gibt es einen kurzen Stromausfall.
Spätestens jetzt Stopp, zurückfahren. Oh nö.
Eine kurze technische Störung, aber die KI regelt, die kriegt's hin. Also gute Siri oder Sirius. Ja, und jetzt kommt es ja wieder so einen kleinen Hahnstreit zwischen Bradley und Lukas. Aber bevor wir noch mehr davon sehen, gehen Lonnie und Jonathan tanzen. Und das war jetzt die komischste Szene, ja, glaube ich, der ganzen Folge, weil erst ziert er sich und dann teast sie ihn, ja, fühlt sich wohl zu männlich, um jetzt hier zu tanzen und alles. Und dann legt er ja eine flotte Sohle aufs Parkett.
Ja,
und da sieht
so gar
man
nicht
das
übertrieben, ne?
Also das fand ich, das war echt so super cringe. Ich habe Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil es so toll war, ja. Also ohne Schmarrn. Das war so, ich mache weiter mit Fremdschämen 100, war das irgendwie für mich, ja.
Der Tanz, also die haben schon toll getanzt, ne? Das
ja,
war aber
ja
nur völlig drüber für die, ja, für die Situation.
Also sowas kannst du irgendwie bei Let's Dance oder
genau
sowas machen, wenn du so im Endwettkampf bist oder so, aber nicht, wenn du einfach auf einer Tanzfläche in einem Zug bist. Ja?
Verrückt, ja.
Also ja, sehr,
ich fand's
sehr
cool, dass die überhaupt so einen Partywagen haben. Hat die mal so Sonderzugfahrten mitgemacht? Das gibt's ja, ne? Da gibt's dann auch so einen Partywagen und dann kann man immer, kann man schön einen trinken und durch die Bundesrepublik fahren, ja.
Ja, aber man sieht, Don Franklin hatte eine Tanzausbildung, richtig als Balletttänzer. Und das hatten wir ja schon in Staffel 1. Da war ja sein größtes Hobby Ballett und da hatte er ja auch Poster an der Wand. Und wo er Freizeit hatte, wollte er ja, wo er die Meerjungfrau getroffen hat, wollte er ja auch mit ihr ins Ballett. Also ich glaube, das hat dann schon Don Franklin so ein bisschen reingebracht in den Charakter. Und er hat auch in dem Musical 85 mitgespielt. Der Film heißt Fast Forward. Und da gibt's eine Dance Battle, wo er auch ab Minute 6:50 den Pürettenkönig macht. in so einer 80er-Jahre-Disco. Wir verlinken das YouTube-Video. Schaut es euch an. Das ist echt schräg, weil das ist alles dabei. Von Typen in Anzug zu Punks zu was weiß ich. Und meine Frage jetzt. Ich war 85 noch nicht in dem Alter, dass ich in eine Disco gedurft hätte. Wir haben ja ein paar ältere Zuhörer. Ich sag nur, Frank, wie war das damals in der Disco? Sah das so aus? Habt ihr Dance Battles gemacht?
Das ist lustig, weil ich habe zufällig gestern, gab es Terra X History zum Thema Disco. Disco in Deutschland, also von den 60ern bis heute.
Ja.
Und es sah so aus.
Echt?
Ja.
Mit so, alle geht zur Seite und dann tanzt man da einfach.
Ja, das waren halt so Events, ne? Also die haben ganz viele Events gemacht und dann sind da natürlich auch so Dance-Battles gemacht worden und so, ja. Oder schau mal, Saturday Night Fever, da ist das ja auch der Fall.
Okay, also naja, schon. Und ich glaube, das haben sie auch hier versucht zu tun. Aber war ja ganz nett. Also Loni kann ja auch super tanzen, aber gefühlt ging das einfach zu lang, oder? Also so 2 Minuten weniger Tanzszene hätten es auch getan.
Ja, die Musik war auch ganz verrückt irgendwie.
Das ist ja Zukunft, Patrick.
Also ohne Schmarrn hätten sie da einfach einen normalen Tanz angefangen, wo sie so ein bisschen in der Menge sind, weil die tanzen ja ganz alleine. Die anderen stehen ja nur rum und schauen denen zu.
Und
was nochmal den Grinch-Faktor erhöht für mich. Ja.
Das ist wie so, also, bei einer Hochzeit, so der erste Tanz, wo alle schauen. Ja,
ja. Also, nee. Gar nicht meins.
Aber was so ein bisschen funktioniert, dass sie hier diese Beziehung langsam aufbauen und auch mal so diese Unwägbarkeiten so anteasern, halt hier mit 2 Offiziere, die auf dem gleichen Schiff Dienst tun, und wäre das so gut, dass beide halt eine Beziehung führen, kann es ja nicht zu Konflikten kommen, wenn er sie jetzt hier auf eine Mission schicken muss, die ihr Leben gefährdet oder umgedreht. Das finde ich gut, dass sie das hier ansprechen und aufbauen. Aber was man hier komplett dabei streichen muss, ist die gesamte Staffel 2, wo sie die gesamte Mannschaft irgendwie in irgendeiner Beziehung, One-Night-Stand oder was auch immer hatte. Also wenn man das vergisst und jetzt sie als neue Person, und dann funktioniert das gut. Aber man muss echt Staffel 2 komplett streichen. Also ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass sie da jetzt da sowas aufbauen und noch so langsam aufbauen.
Grundsätzlich nicht. Ich verstehe halt nicht, was die anderen da finden. Also das also ich finde so als Typen passen die nicht besonders gut zusammen.
Nö.
Aber
ja, das stimmt. Ja, also ja okay. Kann man machen, aber Also ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Love Story in so einer Serie, ehrlich gesagt. Kann man machen, aber ich hätte es jetzt auch nicht vermisst, wenn es nicht da gewesen wäre.
Ich meine, wenn Ford irgendwann auch mal Captain werden will, dann muss er jetzt auch langsam damit anfangen, mit allen möglichen Frauen irgendwie in der UEO was zu haben, damit er sie nachher alle kennt.
So damit wie das er den Bridge-Effekt auch bekommt.
Üblich ist. Das ist das.
Ja. Gehen wir an Land. Wir sind in San Francisco. Das erkennen wir jetzt an der Golden Gate Bridge. Und wir haben Dion, der natürlich seine wichtigsten Telefonkonferenzen immer dann führt, wenn er massiert wird. Ja, und dann, jetzt gibt er nochmal den Sabotagebefehl an Mason, also damit jetzt auch wirklich der allerletzte mitbekommt, was hier Phase ist. Und wir bekommen auch nochmal erzählt, dass er halt keine Konkurrenz haben will zu Dion International Air.
Aber wieso beteiligt er sich dann an dieser Zuggesellschaft? Das verstehe ich nicht. Das zum macht Schein. Für mich gar keinen Sinn.
Ja, als Alibi, denke ich, ne?
Und vielleicht ist er auch am Anfang eingestiegen, um die Technik abzugreifen. Weil wir haben ja doch einige technische Entwicklungen, dass er darauf Zugriff hatte, weil er weiß ja dann auch so, wie der Zug funktioniert. Also er wird ja auch so ein bisschen als so.
Ja, aber dann könntest du dich auch einfach reinhacken und dir die Daten so klauen. Da brauchst du dann keine Beteiligungsgesellschaft da irgendwie aufmachen.
Also am Anfang geht ja auch, meine ich gesagt, in diesem Interview, ne, dass er erst ganz groß mit drin war und sich dann zurückgezogen hat, so ein bisschen. Ich denke auch, das ist einfach Alibi, dass er dann sagen kann, nein, ich bin da doch beteiligt, ich würde sowas nie tun.
Ja, gut, aber das scheint er ja gern zu machen, weil in der letzten Folge, wo es da was war es nochmal? Irgendwas hat er auch eine Beteiligung gehabt und hat es dann doch irgendwie sabotiert. Ach genau, diese Piratennummer unter Wasser war das, genau. Ja, er schießt sich selbst gar ins Knie scheinbar.
Ja, und damit jetzt der Letzte merkt, dass er der absolute böse Bond-Bösewicht ist, bedroht er ja noch die Masseuse am Ende dann so, du hast hier gar nichts gehört, sonst geht's Mama und Papa schlecht, also so richtig böse und belästigt sie dann auch noch.
Als Sohn einer Masseurin, das heißt Masseurin.
Masseurin, okay. Ja.
Da hat sie immer drauf bestanden und darum gebe ich das jetzt so weit.
Nee, dann als Masseurin, also ihm ist das auch alles egal, wer das dann mithört, weil er ja dann sagt, naja gut, wenn du den Mund aufmachst, bist du weg. Und alle, die du gern hast, auch noch. Völlig skrupellos. Ja, und jetzt tauscht Mason irgendwelche isolinearen Chips, zumindest sieht es so aus, also irgendwelche Leuchteteile und manipuliert weiter irgendwie irgendwelche Einstellungen. Also ist der weit um zu gut.
Da habe ich mich ja dann gefragt, wieso ist Freeman überhaupt an Bord? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil ich meine, also Sinn und Zweck ist ja, die wollen den Zug sabotieren, damit es ausschaut wie ein Unfall und so weiter und so fort. Und das hätte man doch wunderbar schön vorher machen können. Da tust du irgendeine zeitgesteuerte kleinen Sprengsatz oder sonst irgendwie was rein, was nicht auffällt großartig oder was irgendein Kabel durchschneidet. Und damit wäre es erledigt gewesen, weil so ist er ja selber noch an Bord, ja, und gefährdet sich damit selbst. Und er koppelt sich dann zwar ab, um selber irgendwie zu überleben, aber auch das ist ja eigentlich kontraproduktiv, weil dann siehst du ja, okay, da hat sich einer, bevor die ganze Scheiße irgendwie anfing, dann abgekoppelt und in Sicherheit gebracht. Also ist dann auch diese Argumentation, dass das ein Unfall war, auch zumindest mal könnte man das in Frage stellen. Also auch das ergibt für mich gar keinen Sinn, dass der da an Bord ist und da ständig noch irgendwie rumfummelt. Nee, wie seht ihr das?
Ja.
Drehbuch.
Nee, ja, da muss man sein Disbelief schon ganz schön suspenden. Ja.
Ich meine, gut, das sieht ja offen, also was wir sehen, scheint es ja sehr kompliziert zu sein, das zu machen. Du musst ja an alle möglichen Orte gehen und da irgendwo Nummern eintragen und Chips rausziehen und hier und da Dinge tun und im Vorfeld schon Dinge machen. Das hat er ja auch getan. Da könnte man jetzt sagen, dann muss das halt so in diesem Zug, dass man das so macht. Aber ja, klar, also ich würde dann auch irgendwie sagen, dann hack dich da rein und mach's so, oder?
Ja.
Ja, und vor allem, wenn er sich da abkoppelt, also er kann ja auch gar nicht weg aus diesem Tunnel.
Ja.
Du musst ja irgendwie sich noch eine Geschichte ausdenken, warum er jetzt der Typ ist, der da in diesem letzten Wagen ist und
Alles komisch.
Er muss aber an Bord sein, damit das irgendwie spannend ist.
Ja, genau. Für den Fistic-Fight brauchen wir den auf alle Fälle noch im Schluss.
Nee, damit Ford seine James-Bond-Szene dann am Ende noch
kriegt. Genau.
Ja, und dann sehen wir ja nochmal so einen Unterwassershot auf die Röhre mit dem Schnellzug und dann schwimmen da so Delfine noch rundrum. Also das war auch wieder sehr hübsch anzuschauen.
Auch gut, dass sie transparent ist, damit wir das von außen so sehen.
Also ja, das sah toll aus, aber ist leider viel zu langsam. Also das Ding fährt zu dem Zeitpunkt noch mit 1200 Meilen pro Stunde durch die Gegend. Und ich habe erst vor ein paar Tagen, gibt's ja dieses lustige Videos, wo du siehst, wie irgendwelche Chinesen am Gleis stehen und diesen Superschnellzug, den chinesischen, filmen wollen. Und das macht einmal original zisch, und dann ist er vorbei. Das dauert keine 2 Sekunden ungefähr, ja. Und der ist ja vielleicht gerade mal halb so schnell, wenn überhaupt, wie dieser Superzug hier. Also, ja, der wäre deutlich schneller gewesen, muss man leider sagen. Bisschen nitpicking hier, aber.
Ja, man soll es halt sehen, ne? Ja.
Ja, wir brauchen halt eine Unterwasserüberleitung, damit wir wieder an Bord der Sequest kommen können. Und da tönt jetzt ganz laut Violinmusik, denn Hudson spielt auf der Violine, die er in der letzten Folge von seiner Ex-Freundin Frau bekommen hat. Und für mich sah das so aus, als könnte Michael Ironside wirklich spielen, also so wie er es gehalten hat und so die Finger.
Keine Ahnung, also kann ich das nicht sagen, ja.
Und er übt mit einem Hologramm von Paganini. Und man sieht, zumindest der Schauspieler hat richtig Spaß dabei und auch unser Charakter, weil er ist nicht mehr so zugeknöpft, also auch wortwörtlich, er hat ja sein Hemd auf, er lächelt. Ja, ich weiß nicht, ob sie hier so eine Parallele zu Sherlock Holmes noch einführen wollten, weil er ja auch Violine spielt.
Ja, das Hologramm fand ich auch interessant, ne? Ist das jetzt eine Weiterentwicklung von dem Professor quasi? Könnte sein, ne?
Stimmt, wir brauchen auch gar keine Rauchwolken mehr oder Dampfwolken.
Ja, und dann kommt Toni dazu und bezeichnet die Violine als Fiedel und macht dann irgend so einen Violinen-Zwiebelwitz, wo er voll ins Fettnäpfchen tritt.
Die ich tatsächlich lustig fand. Von ihm. Ja. Aber ich fand den Witz gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt.
Der blieb hängen, ja. Und dann will er ihm das Buch zurückgeben und Hudson fragt ihn so ein bisschen aus und da merkt er ja, dass das irgendwie nicht so richtig gelesen hat. Ja, und das wollte das ja in seine Bibliothek.
Der hat die Zusammenfassung gelesen.
Angehört, das Video gesehen. Und dann habe ich erstmal gesehen, Hudson hat eine riesen Bibliothek mit Büchern. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch vom Pritcher übernommen ist oder ob das jetzt seine eigene ist, aber war auch wieder ein schönes Worldbuilding, sah toll aus.
Der hat garantiert seine eigenen Bücher. Also der hat die ganze Geologie und so, das hat er alles rausgeschmissen und alles durch irgendwelche Militärsachen ersetzt.
Ja, und jetzt gibt der Toni eine Spezialbrille, damit er besser lesen kann. Also gegen seine Dyslexie, damit die Buchstaben nicht mehr tanzen. Und das fand ich toll, so ein spannender Ansatz, so Zukunftstechnologie. Also es gibt ja schon so smarte Brillen und VR-Brillen, die ja heute noch, ich konnte es erst vor kurzem ausprobieren, ist ja doch mehr wie so ein Helm erst noch, die VR-Brillen. Aber es ist ja schon beeindruckend, was die für Umgebungen schaffen können. Also man fühlt sich dann so richtig drin und bewegt sich dann auch und muss auch gucken, dass man nicht Gleichgewicht verliert und dann den Ansatz zu finden, das einfach für medizinische Zwecke einzusetzen. Also ich kenne es, dass man so OPs versucht damit zu simulieren und es dafür Leerzwecke benutzt, aber auch jetzt hier für Dyslexie. Das fand ich eine gute Idee, die sie hier hatten. Auch so eine gute Zukunftsidee.
Ja, die Idee gibt es tatsächlich. Also, Dyslexie-Brillen, die haben aber eigentlich also eine bestimmte Folie irgendwie davor oder so und sollen da irgendwie hilfreich sein. Wissenschaftlich ist das wohl nicht besonders haltbar, dass das funktioniert, aber die sehen tatsächlich ein bisschen so aus wie das, was der Hudson dem Toni da gibt. Ich habe mich dann gefragt, was ist denn mit dieser Dyslexie? Also nichts dagegen, aber das ist ja schon ein sehr spezielles Thema. Und dann habe ich gesehen, Michael Ironside hat selber so leichtes ADHS und leichte Dyslexie. Hat er mal erzählt auf einem Panel. Verlinkt man auch in Shownotes. Und darum denke ich, dass der das da einfach eingebracht hat. Fand ich lustig.
Das ist schon möglich.
Ja, da wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen engagiert ist oder so. Und das dann einfach mal aufs Tablett bringen wollte.
Und ich glaube, sie hatten es mal angeteasert in Staffel 2 ganz kurz bei Toni, aber nie weiterverfolgt. Und vielleicht hat das jetzt der Showrunner wieder aufgegriffen mit dem Input von Michael Ironside.
Kann sein, ja.
Habt ihr über das Buch in der letzten Folge ein bisschen geredet schon? Oder?
Ja. Dass das da Bürgerkrieg behandelt und da so Feigheit genau.
Da habe ich auch nochmal ein bisschen hinterher gegoogelt und so. Aber okay, dann brauchen wir das nicht nochmal wiederholen.
Ja, und was ich gut finde, also Toni ist ja doch schon so ein bisschen zu Hudsons Schützling geworden, ja, und er geht ja auch zu ihm. Und man sieht hier und auch noch später, wir haben jetzt einen Captain, der kümmert sich um seine Crew.
Mhm.
Ja, weil in Folge 1 war er doch noch so sehr steif und nicht nahbar und wollte ja eigentlich auch die ursprüngliche Sequest-Crew gar nicht an Bord haben. Er hat die ja nur notgedrungen genommen, weil die wussten, welche Knöpfe sie drücken müssen. Aber jetzt haben wir doch da einen schönen Wandel und das wächst halt alles so organischer zusammen. Das finde ich gut.
Ja, und er macht das über einen ganz anderen Stil als Bridger, ne?
Ja.
Das finde ich auch ganz interessant, ja.
Der war ja immer so der Oberlehrer und er spielt ja auch so ein bisschen, er macht ja auch seine Scherze, ja, die erst nicht immer so gut ankommen.
Ja, wobei er aber in den letzten ein, zwei Folgen ja auch extrem ruppig war, wo er da die Leute aus den Stühlen rauszieht und sagt, bringen Sie mir jemanden, der das besser kann und so. Also das fand ich schon, also das ist ein sehr schlechter Führungsstil, wenn du das so machst vor allen anderen Leuten. Ja. Aber gut, er scheint ja dazu zu lernen, das ist ja ganz schön.
Jetzt wandelt er sich ja. Tja, und jetzt sind wir im Zug, der hat weiter technische Probleme, jetzt geht die Kommunikation nicht mehr. Dank Mason Freeman nehme ich an.
Das ist wirklich schlimm.
Ja.
Das ist echt nicht gut.
Mhm. Ja, und es gibt kein Notsystem. Und Lukas macht jetzt einen Titanic-Vergleich. Also der vergleicht den Zug schon mit der Titanic. Und Bradley ist jetzt genervt und schickt Lukas weg an die Bar. Er soll ihm einen Trink holen.
Das ist doch geil.
Ja. Ja, du musst Lukas jetzt einfach rauskriegen, damit Dinge passieren können. Mhm, ja. Das ist einfach, das steht zum Drehbuch.
Und Lukas muss auch vortreffen, damit der sich jetzt ertappt fühlt und ihm so eine Notlüge erzählt, dass er mit dem Botschafter von Nairobi unterwegs ist, statt mit Loni.
Die aber Botschafter, die ständig mit irgendwelchen ersten Offizieren von irgendwelchen Schiffen
durch die Gegend fahren.
Ja. Das machen die so.
Mhm.
Ja. Und jetzt bestellt Lukas den Wodka-Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Und dann nimmt ihn ja der Barkeeper auch gleich hops. Der sagt dann, Mr. Bond. Also. Und dann geht er die Diskussion los, dass er ihm kein Alkohol geben will, weil er glaubt ihm ja das Alter nicht. Also und sagt ja auch, als er den Ausweis anguckt, nee, Junge, du musst ihn schon ein bisschen glaubwürdiger fälschen lassen. Ja, du bist doch nie im Leben 29.
Bei dem Barkeeper hatte ich übrigens so ein bisschen Vibes von dem Wissenschaftler aus Staffel 1 mit seiner Lavaprobe da.
Ein bisschen
hat er mich daran erinnert. Er ist es zwar nicht, aber so leichte Ähnlichkeiten.
Ja, ist ja interessant, ne? Wie ist das denn jetzt richtig? Ist Lukas 29?
Eigentlich schon. Eigentlich
ist er noch 19, ja. Das ist ja das Komische, dass du in Amerika es offiziell mit 21 trinken darfst, ja. Aber Waffen kaufen und Autos fahren schon viel vorher.
Ja, das hat der Puritaner-Einfluss einfach in Amerika.
Mischt sich jetzt Mason unter die Gäste und sabotiert weiter. Jetzt hat er ja noch so einen super kleinen Computer, mit dem er die Türen zum Cockpit-Maschinenraum öffnen kann. Und jetzt kommt so eine ganz komische Szene, weil erst bedroht er Bradley, dann schießt er ihn an. Da dachte ich schon, er ist tot, aber dann lebt er ja doch und bedroht ihn weiter, dass er irgendwie den Computer öffnen soll. Und dann
er will an den Accelerator, ne? Und das kann er irgendwie nicht ohne Bradley, aber dann kann er es doch ohne Bradley.
Ja.
Also der schießt zweimal auf den und danach ist er so, als hätte er gerade eine Ohrfeige bekommen irgendwie. Also du siehst keine Wunden, ist ein bisschen leicht gebeugt geht er, aber ansonsten geht es ihm super, der spricht ganz normal. Also da habe ich mir auch gedacht, mit was schießt denn der da? Weil bei dem dritten Schuss geht er da der halbe Computer flöten irgendwie und explodiert. Ja? Und er hat da zwei davon in den Bauch bekommen und da hat es ihm scheinbar nicht so wirklich was gemacht. Also das fand ich auch ein bisschen komisch und inkonsequent. Und Was ich mir dann noch gedacht habe, ihr habt ja schon gesagt, ne, der Bradley, der stirbt ja dann tatsächlich. Und da habe ich dann am Schluss so ein bisschen vermisst, irgendwie, dass Hudson so ein bisschen Selbstvorwürfe hat. Weil er hat den ja in der letzten Folge hat er ihn ja am Schluss gehen lassen. Ja? Und jetzt kommt er zurück und tötet Menschen. Also da hat er dann zumindest eine gewisse Verantwortung damit, ja, oder dafür, dass der gestorben ist. Weil hätte er den damals schon irgendwie eingekastelt, wäre das nicht passiert. Da habe ich ein bisschen so die Selbstvorwürfe oder so ein bisschen
können. Das stimmt,
überlegen. Ja. Das hat mir da gefehlt, ehrlich gesagt.
Ja, und jetzt kommt Lonnie wieder zu Fort und alles, was er mit dem Tanzen aufgebaut hat, reißt er jetzt mit der Notlüge wieder ein, weil sie ist jetzt richtig sauer. Aber bevor es irgendwie weitergehen kann in dem Gespräch, kommt es zu einer neuen Störung im Zug. Also ich weiß nicht, die fünfte ist das jetzt schon fast. Und jetzt rast der Zug unkontrolliert. Also er wird immer schneller. Lukas will jetzt wieder ins Cockpit, wird vom Mason niedergeschlagen. Also da bringt er ihn auch nicht um. Da,
Gott sei Dank. Weil,
ja.
Aber da auch wieder, ne, irgendwie, wieso hat das Ding keine Notbremse? Also sowas ist doch eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass du eine Notbremse an Bord hast, die immer zuverlässig funktioniert. Aber naja.
Ja, halt irgendwie einen Stecker, den man ziehen kann einfach, ne?
Ja, oder keine Ahnung, meinetwegen sogar ein paar physikalische Bremsdinger, Bremsbacken, die dann außen an die Röhre rangehen oder so. Aber irgendwas müsste da sein. Also, ja.
Ja, und jetzt hat auch O'Neill endlich was zu tun in dieser Folge, weil er sagt jetzt, ja, er hat seit einer Stunde nicht mit Lukas gesprochen. Irgendwie haben die sich abgesprochen, dass er sich regelmäßig meldet. Und er merkt auch, dass der Zug immer schneller fährt. Also sonst der ganze Leitstand, alle rundherum merken das nicht. Nur O'Neill merkt das. Und wir sind jetzt bei 2300 Meilen pro Stunde, also 3700 Kilometer pro Stunde in etwa. Und Lukas findet jetzt auch Bradley, der tot ist. Und wir merken jetzt, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Und dann ist ja fort bei dem Passagieren, soll sie beruhigen. Dann kommt der Barkeeper dazu, da wo ich gesagt habe, hat er jetzt das Kommando? Das wusste ich nicht.
Das ist der einzige Überlebende von der ganzen Besatzung hier.
Genau, das ist das einzige Personal, was noch da ist.
Alle Techniker.
Also von daher ist er jetzt der Captain.
Ja. Ja, und jetzt will ja Lonnie, dass Ford jetzt irgendwelche beruhigenden Worte, irgendwas Beschwichtigendes sagt, aber der flippt selber leicht aus. So kennen wir ihn ja von Staffel 1. Irgendwie, wenn es hart auf hart geht, ist er nicht wirklich so robust und hält ja dann so eine mäßige Rede, wo sie dann eingreift und dann auch noch versucht, irgendwie was zu beschwichtigen. Und bis jetzt haben die Passagiere ja noch nichts gewusst, dass jetzt wissen sie das, was nicht in Ordnung ist. Und so als letzte Maßnahme.
Also, dann sind die aber auch wirklich ein bisschen blöd. Ja.
Und als letzte Maßnahme lässt Ford die Bar öffnen, weil sie keinen Film zeigen können.
So ein bisschen wie bei Strange New Worlds, die neuesten Folgen, ne? Naja.
Das geht für alle und dann geht's.
Finde ich jetzt einen schlauen Move, ehrlich gesagt. Also,
ja.
Bar öffnen ist immer eine gute Idee, ja.
Das ist eine gute Ablenkung. Naja, jetzt findet er auch Lukas in dem Cockpit und die KI sucht ja weiter Bradley und sagt ja auch immer, sie will helfen, aber da gehen sie gar nicht drauf ein.
Ja, sie macht ja aber so sinnvolle Vorschläge wie, die Außentemperatur ist so und so. Also so ganz auf der Höhe ist die auch nicht mehr. Ja, und das, wie Matthias schon sagt, ist für mich voll schade. Also die haben da diese KI und das ist jetzt total verschenkt. Das wäre auch schön gewesen, wenn die jetzt mit der KI zusammen irgendwie die Lösung finden oder irgendwie sowas.
Ja, das ist verschenkt einfach.
Der hätte dann diese andere komische Szene zum Schluss nicht gebraucht, ja. Mhm. Also Lukas kann den Zug nicht stoppen. Es gibt irgendein Techno-Pla-Pla. Er kommt nicht an das Failsafe-System, also an die Notbremse.
Ja, und der Zug hat mittlerweile 3300 Miles per Hour. Das ist also 5300 km/h. Merkt euch das für später. Oder auch umgerechnet mit Mach 4,3, also 4,3-fache Schallgeschwindigkeit. Ja. Das können nicht mal die, also in sehr wenigen Ausnahmesituationen können das unsere Kampfjets. Ja. Also normalerweise, wenn die schnell fliegen, fliegen sie so mit Mach 2, glaube ich, um den Dreh rum, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ja.
Ja, aber jetzt haben wir nochmal eine Captain-Szene. Also Hudson telefoniert mit McGaff, informiert ihn über die Lage. Dann will ja McGaff so Lukas als Sündenbock und ihm die Schuld in die Schuhe schieben, weil so nach dem Motto, er hat das okay gegeben, ja. Und hier fand ich gut, jetzt verteidigt er ja Lukas. Der sagt, ey, der hat sich 2 Stunden den Zug angucken können, vergiss es, ja. Aber sie haben auch beide keine Lösung.
Ja, also da fand ich... Da fand ich auch tatsächlich, da ist Hudson mal richtig sympathisch in der Situation. Ja. Das ist mir positiv aufgefallen zu seinem sonstigen Grumpiness eigentlich, die er üblicherweise an den Tag legt.
Ja, und er fordert und fordert ja auch immer Lukas so ein bisschen, dass er ihn jetzt hier nicht mehr so alles durchgehen lässt wie bei Pritchard.
Ja.
Sondern er zeigt ihm ja schon die Grenzen, aber er verteidigt ihn jetzt auch richtig leidenschaftlich gegen irgendwelche Anfeindungen von außen. Ja, und dann, also im Zug läuft alles auf eine Selbstmordfahrt hinaus. Das führt dann auch dazu, dass Lonnie und Jonathan sich versöhnen. Er will sie küssen, aber Lukas crasht die Szene, kommt wieder dazu und durchschaut auch alles. Ja, er sagt dann ja auch, ja, hallo Frau Botschafterin.
Das war tatsächlich lustig.
Das war wirklich gut, ja.
Ja, da war man nicht auf den Kopf gefallen. Und dann hat er bei Bradley eine Waffe gefunden, wo dann auch Henderson sagt, also was haben die überhaupt für Sicherheitsvorkehrungen hier an Bord, ja? Und dann gibt er sie ja dann fort und versucht weiter irgendwie Zugriff auf den Computer zu bekommen. Und sie haben ja irgendwie
die Waffe übrigens, die macht überhaupt keinen Sinn mehr in der Handlung.
Wollte ich auch gerade sagen, wieso hat der Chefingenieur eine Schusswaffe an Bord? Gut, das ist Amerika, aber also das macht eigentlich keinen Sinn, dass er auf seiner Jungfernfahrt da eine Schusswaffe einstecken hat, weil was will er machen?
Alles für die James-Bond-Szene.
Ja, aber auch da macht es ja keinen Sinn. Also die ganze Szene hätte auch ohne Waffe funktioniert, weil ja Freeman nachher sagt, die Waffe habe ich unschädlich gemacht. Was hat er alles gemacht da an Bord? Jetzt weißt alles. Du auch, Matthias, warum der an Bord sein musste. Der musste nämlich die Waffe unschädlich machen. So.
Genau.
Und das geht ja nicht per Hacking.
Ja, weil unsere Leute sind jetzt ja auch auf die Idee gekommen, okay, Freeman ist an Bord. Den haben sie ja nun mehrere Leute gesehen, also Henderson und Lukas. Dann erfahren sie ja von Siri, dass jemand die Achterkabine, also den letzten Wagen, abkoppelt. Und dann sagt Ford, naja, dann schaue ich da mal nach und findet halt Freeman, stellt ihn mit der Pistole, sagt, du musst den Zug stoppen. Und Mason sagt, nö, muss ich nicht. Ja, das war so ein bisschen, dann kommt es halt zu einem wilden Faustkampf, es tritt noch Dampf raus aus dem Rohr. Also das
ist,
war
das, ist euch das aufgefallen? In der Dialog, der sich da entspinnt, der ist ja auch vom Feinsten. Weil Ford sagt ja dann, so, stehen bleiben und so. Und der andere sagt, na, du kannst mir gar nichts machen, weil ich bin der Einzige, der den Zug aufhalten kann. Ja, dann halt ihn auf. Nö, mach ich nicht. was für einen Sinn hat das bitteschön? Ja, das ist vollkommener Schwachsinn. Da kannst du auch gleich niederschießen in dem Moment. Ich hätte ihn wahrscheinlich sowieso erstmal in die Beine geschossen, damit er nicht abhaut. Ja? Aber okay.
Nee, aber wir haben den Faustkampf, der nichts bringt, weil er kann trotzdem flüchten und sich abkoppeln.
Ja, Freeman bringt ja was. Also.
Ja.
Ja, und, genau, und sein Wagen bremst dann ab. Ja. Aber Lukas hatte Erfolg, er bekommt zumindest die Kommunikation wieder hin und Ford spricht jetzt mit der Sequest, also mit Hudson, und informiert ihn dann auch über McGaff und Dion. Dass Dion involviert ist, dass halt Freeman hier an Bord war, das wusste ja Hudson noch nicht. Ja, und dann haben wir wieder einen Schnitt und jetzt sehen wir Dion, wie er so eine Geldsportrede hält in der Basketballarena von San Francisco, soll das sein. Und er erhöht natürlich die Eintrittspreise um das Dreifache.
Also da hört's jetzt auf, ja. Bisher war er wieder sympathisch, aber jetzt hört's auf.
Ja, er redet da mit Investoren wahrscheinlich oder irgendwie sowas ist das, ne?
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob das so eine Art Pressekonferenz sein sollte. Naja, und dann habe ich mal geguckt, hat denn San Francisco überhaupt eine Basketballmannschaft? Weil meine Fantasy-Basketballzeiten sind schon ein bisschen vorbei. Die waren in den 90ern und da gab es noch kein Profiteam in San Francisco. Aber tatsächlich, die Golden State Warriors ist in der NBA, also in der höchsten Basketballliga in Amerika, und die sind seit 2019 in San Francisco beheimatet und die waren vorher in Oakland. Und in den 90ern waren die richtig schlecht, aber jetzt sind die richtig gut. Ja, und dass so Basketballteams umziehen, das hat man sehr oft. Also die Golden State Warriors waren auch, als sie gegründet wurden, 1946 erst noch die Philadelphia Warriors und dann ging es halt nach Oakland und jetzt nach San Francisco, und am deutlichsten wird es bei den Utah Jazz. Ja, wenn man denkt, Utah, Mormon, was haben die mit Jazz zu tun? Aber die wurden halt damals in New Orleans gegründet und haben halt nur noch den Namen behalten. Also man kann sagen, Sequest hat den Umzug der Golden State Warriors in den 90ern vorausgeahnt.
Respekt.
Respekt. Ja, und jetzt kommt eine Szene, die ist halt komisch, weil jetzt kommt ja Hudson zu dieser Pressekonferenz, schnappt sich Dion mit einer Waffe, kann seine Bodyguards so beiseite schubsen und das war's. Und dann geht er ja auch mit ihm raus und dann macht er ja so einen Plöff.
Also die Kampfmoves von ihm, die waren ja auch sehr komisch. Ich habe dann direkt mal genauer angeschaut. Ja,
das ist Bud Spencer-mäßig.
Ja. Okay.
Ja, dann macht er so einen Plöff, dass sie Freeman haben und er alles gesteht und dann wird das ein PR-Desaster für Dion und dann soll er jetzt halt hier und er sagt, naja gut, ich habe ja hier eine technische Lösung, ich weiß noch was, weil wo ich damals investiert habe, kannte ich das ja was. Und dann gibt's so Techno-Blabla mit irgendwas mit einem B-Bus, was sie ändern müssen. Und dann geht Hudson und dann erkennt Dion, dass er nur geplöfft hat. Und dann war das okay. Also auch keine Konsequenz für ihn dann. Und dann gibt er per Funk dann durch, was sie machen müssen.
Also das Spannende ist ja wirklich, dass Dion ja sagt, na, du kriegst in der UEO keinen Fuß mehr auf den Boden. Ich werde dich da jetzt hier irgendwie mit meinem Einfluss da rauskegeln. Und das könnte er ja jetzt machen.
Ja.
Aber macht er nicht. Weil
macht er nicht.
Ist so. Nein.
Wir sind erst mitten in der Staffel, ja, Patrick. Da kann man jetzt schon alles auflösen.
Ich glaube, der hat auch Spaß, dass ihm jemand mal so ein bisschen Paroli bietet, ja. Was sich ja sonst vielleicht keiner traut, weil ja alle kuschen ja vor ihm, weil er im Notfall kauft da irgendwas auf, hat ein Monopol und alle sind dann wieder von ihm abhängig. Ja, auf jeden Fall gibt Hudson die Lösung mit diesem
Busdurch. Auch hier übrigens die Parallele zu Elon Musk.
Ja, ja, klar.
Ja. Ja, und jetzt reparieren sie ja ein Team, das fand ich gut, also dass ja alle dann zusammenarbeiten müssen, nicht nur Lukas Wunderkind tippt dreimal auf die Tastatur und alles funktioniert, weil Henderson hat ja noch eine Haarnadel und repariert da irgendwas.
Das
also, da greift man so ihre Ingenieurstätigkeit wieder ein bisschen auf und dann reden sie ja hin und her und Hudson motiviert ja Lukas auch nochmal, da denk mal außerhalb der Box von deinen Sachen, dass er eine Lösung findet.
Ja, irgendwie ist das doch auch so, das, was Dion vorgeschlagen hat, funktioniert gar nicht so richtig. Nee,
versucht nicht so wirklich. Ja. Also der Zug kann nicht abgebremst werden. Sie lassen ja auch vorsichtshalber den Bahnhof in Peking evakuieren. Und jetzt bekommt ja Lonnie irgendwie mit Ford auf die Idee, dass sie den Tunnel durchbrechen könnten und dass dann der Zug durch das Wasser abgebremst wird. Und halt nur die vorne im Cockpit sitzen, die haben halt die A-Karte, die sind in Gefahr, aber hinten den Zug kann man ja abkoppeln und der wird dann gebremst.
In dieser Biene, die vorne im Cockpit, die haben Plot-Armor und das geht.
Aber hallo.
Aber die anderen Wagen werden ja auch, wenn die so dann so stark abgebremst werden mit der Wahnsinnsgeschwindigkeit, die werden ja auch Briefmarke im Prinzip, aber okay.
Ja, da habe ich nachher noch, da gibt's Dinge zu sagen dazu.
Ja. Okay. Ja, und dann haben wir ja die aufkeimende Liebe. Also Jonathan will jetzt, dass Lonnie zu den Passagieren geht und sie da in Sicherheit ist und gibt ihr dann auch so einen Befehl dazu. Und dann koppeln sich ja Lukas und er vom Zug ab. Der Lokomotiventeil, nenne ich es jetzt mal, rast durch die Tunnelkurve und landet auf dem Meeresboden. Also tippt auch nur zweimal auf und dann ist alles gut. Und der Zug in der Röhre wird durch Wasser abgebremst. Also das funktioniert.
Genau, jetzt komme ich mit dieser lästigen Physik. Also wir überlegen uns mal, wir haben hier einen Zug, der mit 5300 Kilometern pro Stunde durch diese Röhre geht. Und der bricht dann durch diese Tunnelwand durch und trifft danach auf Wasser. Keiner da drin ist angeschnallt. Ja, es kommt noch erschwerend dazu. Und die überleben das einfach so. Ja? Und okay, kann man machen. Also ich habe Crash-Test-Dummies gesehen, die mit 100 km/h gegen irgendwas gedonnert sind. Die sahen da ein bisschen anders aus danach. Hier haben wir 3500 km/h. Okay, eigentlich wäre das nur ein Sprühnebel, der dann hinten an der Wand wäre oder so. Aber okay. Aber dann kommt noch dazu, dass wir hier den Zug hier haben, der eigentlich dafür gebaut ist, dass er in einer Vakuumröhre durch die Gegend fährt. Ja? Und der ist jetzt auf einmal diesem Meeresdruck am Meeresboden ausgesetzt. Und das macht dem auch nichts aus. Der ist nicht undicht oder sonst irgendwas, der läuft nicht voll, der implodiert nicht, wie eine sehr bekannte Untersee-U-Boot-Geschichte, die wir erst vor 2-3 Jahren schon hatten bei der Titanic. Okay, kann man alles machen, aber es ist halt kompletter Blödsinn, muss man leider sagen. Also
ja, die Bar war geöffnet und du weißt doch, besoffenen passiert nie was.
Ja, genau.
Es ist ja sowieso schon komisch, dass der da überhaupt ausbricht. Also du hast ja einen Tunnel, der extra dafür gebaut ist, dass dieser Zug da durchfährt. Warum soll der, egal mit welcher Geschwindigkeit, nicht diese Kurve nehmen?
Ja, oder wenn, keine Ahnung, also wenn du würdest, es einfach komplett zerreißen einfach. Ja, und,
ja. Also dieser Escape-Plan ist wirklich...
Da haben sich die Schreiberlinge echt gar nichts dabei gedacht. Da mussten sie jetzt einfach irgendwie so den Genie aus der Bottle nehmen und ja. Naja, okay. Es ist, was es ist.
Also, aber John Diffen und Lukas sind ein bisschen ramponiert, aber auch nur ein ganz klein wenig. Und überleben alles. Die Sequest kommt zur Rettung und Bergung.
Ja, genau. Und es ist übrigens das einzige Mal, dass die Sequest sich überhaupt auch nur einen einzigen Meter vorwärts bewegt in der ganzen Folge. Nämlich dann von dem Terminal jetzt hier zu der Unfallstelle. Ansonsten liegt die nur rum. Die hat nichts zu tun in der ganzen Serie. In der Folge meine ich. Ja. Auch etwas komisch, aber okay.
Ja, die Mission war ja, dass Hudson und Lukas da die Abnahme machen.
Naja.
Also kann die ja auch gar nichts anderes machen.
Ja, und ich glaube, der Rest, der hatte ja so teilweise Landurlaub in San Francisco. Also.
Aber die Serie heißt trotzdem noch Sequest DSV.
Die heißt jetzt Omni-Pacific.
Genau. Ja, Naja, okay.
Naja, auf jeden Fall haben wir nochmal so ein Gespräch zwischen McGaff und Hudson und die schließen jetzt Freundschaft, weil er mag ihn ja, obwohl er ihm ständig widerspricht, ja. Und schützt ihn jetzt auch vor irgendwelchen weiteren Anklagepunkten, weil er da ja Dion so erpresst hat. Also, das sind jetzt Buddies. Dann kommen alle Passagiere an Bord. Die kriegen jetzt noch eine Freifahrt auf der Sequest. Dann begrüßt ja Hudson Ford. Und als guter Captain weiß er sofort Bescheid, weil er sagt dann, na, kümmere dich mal um Henderson.
Die briefen, soll er sehen, ne?
Ja, und dann kommt Lukas an Bord und da fand ich einen guten Move. Also er würdigt nochmal die Leistung von Bradley Dumont. Also sagt schon, war ja schon ein super Zug, ja, portiert durch. Aber macht dann wieder so einen blöden Spruch. Aber ich bin trotzdem besser, weil ich war ja an der Uni. Also das hätte man nicht gebraucht.
Nee.
Ja, aber irgendwie ziehen sie sich dann beide dezent zurück, damit dann
John und Lonnie... Nee, die gehen einfach einen Schritt zu weite und stehen dann an so einer Wand.
Weil sie klotzen.
Genau. Vor der gesamten Crew mehr oder minder.
Naja, auf jeden Fall können die beiden sich endlich küssen und umarmen und die Sequest fährt in Sonnenuntergang.
Kuss am Schluss, habe ich es genannt.
Ach, schön. Ja.
Naja, was halt da schön gewesen wäre, also hätte ich das Ding geschrieben oder produziert, hätte ich am Schluss noch eine Szene gemacht, wie du Freeman in seinem Zugabteil da allein sitzen siehst. Ja, so, hallo? Und die Kamera fährt so langsam weg und du siehst dieses Teil unter Wasser noch so im Einzelnen im Dunkeln stehen. Das wäre es noch gewesen. Ja, naja.
Ja, wahrscheinlich holt Dion ihn jetzt mit Hightech irgendwie heimlich raus.
Mit seinen Unterwasserdrohnen, genau.
Beim letzten Mal ist er ja abgehauen und hat dann irgendwie, ich glaube, einen Pudding gelöffelt oder irgend sowas. Da ging es ihm ja dann ganz gut.
Ja, also irgendwie muss da ja auch ein Escape-Plan für ihn gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der durch den Tunnel zurück nach San Francisco gelaufen wäre.
Durch den Vakuumtunnel.
Ja, genau.
Ja, ja.
Ja, also wilde Geschichte, wilde Fahrt. Aber passt ganz gut rein. Und ich habe jetzt ein bisschen gesucht, ob ich so passende Meeresfakten finde und habe eine Pressemitteilung von der Technischen Uni Graz gefunden, vom 24.07.25. Und die haben ein neues Navigationssystem für Taucher entwickelt. Eine Art Navi-GPS.
Okay.
Also normalerweise, wenn du tauchst, hast du deinen Tauchcomputer, der dir anzeigt, wie tief du bist. Und dann hast du noch einen Kompass und so eine Art Karte, wo du dich so ein bisschen orientieren kannst. Oder es gibt halt so akustische Signalquellen, die du nutzen kannst mit so Schalldruck. Aber die sind ja eher in so einem Verruf, weil die ja so die Meeresfauna stören. Also man sagt ja auch gerade so, die Schweinswale werden ja auch oft gestört, einfach durch den Lärm in der Nordsee. Und die haben jetzt neues System, in dem sie also Bojen nutzen, die GPS-Zugriff haben. Und dann haben sie noch Tauchermasken entwickelt, wo so ein kleines Display ist. Also wie so unsere hier VR-Brille oder Spezialbrille ist dann so ein kleines Display, was dann sozusagen die Navigation in der Taucherbrille anzeigt. Und das fand ich ganz cool. Das ist so eine Zusammenarbeit mit halt verschiedenen Firmen. Und zum einen natürlich jetzt hier für Sporttaucher oder jetzt hier für touristische Taucher, dass die dann halt gucken können, wenn sie jetzt hier verschiedene Stationen abtauchen oder ein Wrack, ja, dann müssen sie dahin tauchen, damit sie dann dahin bekommen. Aber sie sagen, es gibt doch so Forschungsansätze, weil man könnte es auch für Unterwasserarchäologie nutzen, um sich besser zu dokumentieren oder jetzt um halt Müll unter Wasser zu finden und zu dokumentieren. Weil wir haben ja letztes Mal gelernt, wir haben ja noch mehrere tausend Fässer Atommüll irgendwo im Atlantik rumliegen.
Zum Beispiel, ja.
Ja, also fand ich es ganz spannend und getestet haben sie es, also dass wirklich jetzt hier keinen Einfluss hat auf irgendwelche Lebewesen an Goldforellen. Die hatten sie wohl in dem Becken mit, wo sie das getestet haben. Und die sollen wohl sehr sensibel sein und die hatten wohl ihr Verhalten nicht geändert, auch nach einer Woche und nach mehreren Monaten, sodass sie sagen, okay, das hat wirklich keinen Einfluss jetzt auf andere Meereslebewesen. Also mal sehen, wie weit das kommt. Das ist ja immer so mit so Startup-Projekten von Universitäten. Ist das ja immer so eine Sache, wie weit das noch kommt, dass man dann wirklich so eine Teil-VR-Taucherbrille dann hat. Bleibt spannend. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Fazit der ganzen Episode. Matthias, magst du anfangen?
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Da müsste mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich schwanke so zwischen 2,5 und 3. Ja, weil eigentlich ist es eine gute Actionfolge. Aber du hast halt so ein paar Sachen, wo das Drehbuch derart raschelt, dass du es nicht übersehen kannst. Und du hast auf der anderen Seite halt auch keine Sequest, kein Darwin und nichts in dieser Folge. So ein bisschen den einen oder anderen.
Auch,
kein Deckwort. Mhm. Stimmt, genau. Das ist ein guter Punkt.
Und hier Dingens war auch nicht da. Hier, Fredericks.
Ja, ja. Also, wir haben einen sehr eingeschränkten Cast, den wir diesmal nur sehen. Ist ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite ist es ganz okay. Der Zug war toll. Die ganzen CGI-Aufnahmen von dem Terminal und von der Zugstrecke und dem Zug war super. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. 2,5 oder 3.
Aber da können wir dir nicht helfen.
Ja,
musst du alleine komm,
mach durch. Mach mal, es ist doch eine relativ durchschnittliche. Dann mach mal 2 Delfine und 1 Zwergdelfin.
Ja, sehr gut. Ich hatte Spaß. Ich habe das jetzt den Kopf ausgeschaltet bei allen physikalischen, technischen Sachen. Ich habe das jetzt so ein bisschen wieder als James-Bond-Folge gesehen, wie wir es ja schon mal hatten mit dem Unterwasserhotel. Jetzt halt hier die James-Bond-Folge im Zug, weil Ford hatte ja schon den passenden Smoking an. Er hatte das Bond-Girl dabei. Er hatte den Faustkampf. Wir hatten den Superbösewicht und seinen bösen Handlanger. Ja, hat mich gut unterhalten. Ein paar Szenen waren halt cringe oder auch die Tanzszene zu lang. Aber was ich gut fand, dass wir jetzt endlich Hudson ein bisschen mehr Substanz bekommt und auch ein bisschen mehr mit der Crew. Also was ich ja schon gesagt habe, er gefällt mir immer besser. Ist nicht der über alles stehende Captain, der auch im Alleingang alle rettet und alle kennt. Was wir noch bei Pritchard hatten, da war ja Pritchard hat am Ende die Welt gerettet oder Lukas hat die Welt gerettet. Sondern hier war es ja wirklich mal Teamarbeit. Das fand ich eine schöne Entwicklung. So, dass ich 3 Delfine geben würde. Ich bin da sehr wohlwollend heute dieses Mal.
Cool.
Ja, Patrick, was sagst du?
Ja, ich fand die Grundidee auch super. Also ich finde so ein Hochgeschwindigkeitszug ist einfach ein schönes Konzept, dass man in so eine Sci-Fi-Serie reinsetzen kann, wie ein Weltraumaufzug oder so. Ne? Also das ist so ein schönes Thema, wo man auch schön viel schief gehen kann. Das mochte ich sehr. Ich fand es ein bisschen schade mit Dion und Freeman, dass sie so offensichtlich agieren. Also im Prinzip wissen ja jetzt alle Bescheid. Alle wissen, Dion ist ein echt mieser Typ, der Züge in Peking reinschießen will. Und Freeman ist ja jetzt auch quasi aufgeflogen als sein Handlanger und so. Das ist mir zu offensichtlich. Also die hätten ein bisschen mehr im Hintergrund bleiben müssen, zumindest für die anderen Beteiligten, ja nicht unbedingt für uns als ZuschauerInnen. Aber das war mir zu drüber. Ansonsten hätte ich auch gern ein bisschen mehr Panik gesehen in diesem Zug. Also wenn ich so zurückdenke an eine andere James-Bond-Folge, die wir sozusagen schon besprochen haben, nämlich die mit dem Hotel, wo dann diese ganzen PolitikerInnen da nachher in diesem komischen Raum da drin waren. Da ist nochmal eine richtige Dynamik mit den Gaststars entstanden und da war wirklich dann mit Lukas zusammen da auch ein schönes Zusammenspiel. Und so, das hat mir völlig gefehlt. Also das waren ja wirklich nur so Sitzgesichter, dem man da irgendwie gar nichts angemerkt hat. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr drauf gehen können. Man hätte tatsächlich irgendwie diesen Dion-Arc total zurücknehmen können und die KI dreht durch oder irgendwie was anderes oder solche Geschichten, hätte man da irgendwie ein bisschen mehr Wert drauf legen können. Also ich fand das Skelett fand ich so ganz gut. Fand es von der Umsetzung her ein bisschen zu voll gestopft auch mit Dion-Zeugs. Und darum bin ich nur bei 2 Delfinen.
Ach, ja. Mitteln wir uns gut raus.
Ne?
Das ist ganz gut. Ja, ich habe von Alexandra noch so ein bisschen Feedback zu der Folge bekommen, weil wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, als ich sie getroffen habe. Und sie hat sich tierisch aufgeregt über Ford und über sein Date mit Henderson und weil er da so rumeiert und dann nicht dazu steht bei Lukas gegenüber. Da hat sie nur gesagt, ey Männer, wie kann das nur so sein? Und aber was sie gut fand, war Toni, der Witz von Toni, mit der Violine, den fand sie richtig gut. Und auch wie Hudson ihm geholfen hat, dass er dann ihm die Brille gegeben hat und das dann ja damit besser lesen kann. Also diese Interaktion zwischen den beiden fand sie ganz gut. Das ist bei ihr so hängen geblieben an der Folge.
Ja, liebe Grüße, Alex, dankeschön.
Ja, danke, Alex. Tja, und wenn ihr auch noch irgendwelche Sachen uns sagen wollt zu der Folge oder Science-Fakten uns nennen wollt, könnt ihr das gerne tun. Einfach über die Kommentarfunktion von der Website vom Podcast oder per E-Mail unter darwinpod@web.de oder schreibt uns einfach an über Blue Sky und Mastodon jeweils unter @darwinpod. Und ich würde sagen, damit tauchen wir wieder auf und haben natürlich noch unsere Darwinpod-Playlist da, wo Matthias als Gast sich jetzt wieder was wünschen darf.
Ja, ich habe mir kurzfristig irgendwas rausgesucht, was so ein bisschen thematisch für dich passt. Und zwar Kylie Minogue, The Locomotion.
Ja.
Ja, sehr schön.
Das hätten sie spielen sollen als Song bei der Tanzsache.
Ja. Oder sind's das, als sie da drauf zurasen und dann nachher raus. Ja.
Ja.
Sehr schön. Ja,
sehr schön. Der passt noch drauf. Ja, und damit bleibt uns nur, uns heute von euch zu verabschieden. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und danke, Matthias, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Es macht mir immer Spaß, bei euch zu sein.
Ja, und dann macht's gut und bye bye.
Ciao.
Tschüss.